Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at. Willkommen bei den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Gerhard Unterturner. Heute steht auf dem Programm ein Vortrag von Hans Pürethmeyer mit dem Titel Poulantzas Theorie des autoritären Etatismus, eine materialistisch-poststrukturalistische Konzeption von Postdemokratie. Ein Vortrag, der im Rahmen der vom Institut für Wissenschaft und Kunst im November 2012 in Wien veranstalteten Tagung Postdemokratie und die Verleugnung des Politischen gehalten wurde. Hans Pürethmeyer ist Lektor am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien. Seine Forschungsschwerpunkte sind Theorien des Politischen, Wissenschaftstheorien der Sozialwissenschaften, Theorien über Rassismus und Antirassismus, Ideologie und Diskurstheorien. Von seinen Publikationen seien nur die letzten genannt. Der Text Bedeutung wissenschaftstheoretischer Reflexionen für den politikwissenschaftlichen Erkenntnisproduktionsprozess, der ist 2012 im Sammelband Theoriearbeit in der Politikwissenschaft, Einführung in den Umgang mit politischer Theorie, herausgegeben von Eva Kreisky, Marion Löffler und Georg Spitaler bei Fakultas erschienen. Und der Aufsatz Ideologien, falsches Bewusstsein oder materielle Praxisform, Aspekte der Geschichte des Ideologiebegriffs, der ist in der Zeitschrift Paradigmata, Zeitschrift für Menschen und Diskurse 2012 erschienen. Und schließlich 2010 zur Kombinierbarkeit von Critical Realism und Poststrukturalismus, eine Reformulierung der Strukturhandlungsfrage in der österreichischen Zeitschrift für Politikwissenschaft. Der im folgenden Abendzug genannte Vortrag von Stefanie Wöhl, der von der Krise der repräsentativen Demokratie in der Europäischen Union handelte und am Vortag bei der Tagung gehalten wurde, ist in der Philosophischen Audiothek unter audiothek.philo.at abrufbar. Hören Sie nun nach einem ersten Musikstück den Vortrag von Hans Pürethmeyer.
Ich werde in meinem Referat anknüpfen an das Referat von Steffi Wöhl gestern und vielleicht einige präzisierende oder weiterführende Thesen vorbringen. Jedenfalls soll die Frage nach dem notwendigen und komplexen Zusammenhang zwischen politischem und ökonomischem in einer systematischen Weise gestellt werden. Das heißt, unter anderem Ökonomie soll nicht, wie bei Krausch und so weiter, in Kategorien von Wirtschaftslobby, sogenannten Wirtschaftseliten und so weiter und dem allzu offenen oder unpräzisen Begriff der Globalisierung abgehandelt werden. Ein wesentliches Motiv für den Titel dieser Skizze, dieses Referats, neben Poulanzers Theorie des autoritären Etatismus, eine materialistisch-poststrukturalistische Konzeption von Postdemokratie, was ein wesentliches Motiv war und ist meine Verwunderung beim Lesen verschiedener Bücher über das Politische, über die Macht, über die Postdemokratie und dergleichen, und zwar Bücher, die aus dem poststrukturalistischen Spektrum kommen, dass man dabei nie den Namen Poulanzers bemerkt. Das ist keine Darstellung des Politik-, Macht- und Demokratietheoretischen, das heißt insbesondere des staatstheoretischen Ansatzes von Nikos Poulanzers, seiner Thesen und seiner Argumente gibt. Verwundert bin ich unter anderem deshalb, weil erstens für Poulanzers, zumindest für seine späteren Schriften, alle Bedingungen für poststrukturalistisch sein sozusagen zutreffen, nämlich Anti-Essentialismus, Kontingenz, das ist natürlich ein sehr gefährlicher Begriff, aber verstanden als Nichtnotwendigkeit von gesellschaftlichen Verhältnissen oder Offenheit gesellschaftlicher Verhältnisse, also der prinzipiellen Veränderbarkeit jeder gesellschaftlichen Konstellation durch politische Praxis. Weiters die Kritik am Strukturalismus, die Kritik, was damit zusammenhängt, die Kritik jeder hegelianischen Ursprungsideologie, das Denken in Relationen und so weiter. Also das wären lauter Charakteristika, die für poststrukturalistisch sein oder Poststrukturalismen charakteristisch sind und die man auch in allen Texten von Poulanzers am Werke finden kann. Und der zweite Punkt der Verwunderung ist, dass, oder weshalb Poulanzers nie vorkommt, die Verwunderung darüber, dass er eben wesentliche Schriften zur Macht und zu Krisen von politischer Demokratie vorgelegt hat. Teilweise in sehr engem Dialog mit Michel Foucault, speziell in seinem letzten Buch, der Staatstheorie. Eine thesenhafte Umformulierung meines Titels könnte daher lauten, weshalb es eine materialistisch poststrukturalistische Gesellschaftstheorie braucht, also mit Betonung auf materialistisch, um die aktuellen widersprüchlichen Tendenzen von Staat, Politik und Demokratie, die Poulanzers eben mit dem Begriff autoritärer Etatismus benennt, braucht, also warum es diese Gesellschaftstheorie braucht, um die Möglichkeiten politischen Handels und diese aktuellen Tendenzen zu erklären. Das heißt, anders formuliert auch, weshalb ein neues oder zumindest ein zusätzliches, also zusätzlich zu den Theorien der Postdemokratie, ein zusätzliches theoretisches Vokabular braucht, um die aktuellen politischen und ökonomischen Tendenzen in ihrem internen Zusammenhang analysieren zu können. Und auch zweitens, weshalb es eben dieses theoretische Vokabular braucht, um radikaldemokratische Strategien ersinnen zu können. Selbstverständlich und logischerweise erhebe ich keinerlei Anspruch, dass die Theorie von Poulanzers das gesamte notwendige theoretische Vokabular zur Verfügung stellen würde, um diese Fragen erstens stellen und zweitens beantworten zu können. Erster Punkt, auf den ich dann später noch kommen werde, ist, dass diese Theorie, dieses Vokabular notwendig ist, hilfreich ist zumindest, weil eine materialistische Staatstheorie unter anderem die internen, untrennbaren Verbindungen von Staat, Produktionsverhältnissen und politischem Handeln im Allgemeinen und Klassenkämpfen im Besonderen thematisiert und konzeptualisiert. Man muss gleich in einer Nebenbemerkung, die vielleicht also nicht bezüglich des Themas eine Nebenbemerkung ist, einfügen, anmerken, dass Poulantzas fast immer nur von Klassenkämpfen spricht, von anderen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen sehr wenig. Also er erwähnt sie, er versucht sie auch in sein Konzept einzubauen, aber sehr am Rande und kaum wirklich theoretisiert. Meine Intention über Poulantzas in den Feldern des Postdoktoralismus und in Bezug auf die Krise der Demokratie zu sprechen, das heißt, Poulantzas als wesentlichen und bislang verdrängten Theoretiker für diese Debatten vorzuschlagen, ist eine mehrfache. Eine wissenschaftstheoretische, eine gesellschafts- und staatstheoretische und schließlich eine demokratietheoretische verbunden mit einer strategischen. Politiktheoretische Anmerkungen, die sich aus der Theorie von Poulantzas ergeben, werde ich nur am Rande lassen. Die erste Intention ist also eine wissenschaftstheoretische. Mit dem Wissenschaftstheoretischen zu beginnen, bedeutet keineswegs, dass man diese Fragen als die wichtigsten behauptet. Vielmehr klären sie wesentliche Konturen und wesentliche Aspekte des Rahmens sozialwissenschaftlicher Fragen. Dass Nikos Poulantzas auf der Basis einer materialistisch-poststrukturalistischen Ontologie argumentiert hat, auf dieser Basis seine Staats- und Demokratie- und gesellschaftstheoretischen Argumente und Forschungen entwickelt hat, werde ich anhand insbesondere seiner Spätschriften zu belegen versuchen. Die Rede von einem materialistischen Poststrukturalismus beansprucht zudem das Feld dessen, was im Mainstream als Poststrukturalismus gilt, um wesentliche Positionen zu erweitern. Und nebenbei natürlich auch eine Widerlegung der meines Erachtens Fehllektüren von Poulantzas als strukturalistisch. Althusser und Poulantzas übten seit Mitte der 60er Jahre eine Kritik am Strukturalismus, beginnend mit einem Seminar Althussers über Levi-Strauss, über die strukturalistische Ideologie von Levi-Strauss, wie Althusser das damals genannt hat. Das heißt, sie zeigten die inneren Probleme des Strukturalismus auf, insbesondere die Unmöglichkeit, politischem Handeln einen primären theoretischen Stellenwert geben zu können, und gingen eben über diese strukturalistische Ideologie hinaus. Sie argumentieren in ihren Texten prinzipiell nicht strukturalistisch, allerdings nicht vollständig konsistent und konsequent. In der Sprache von Bachelard und Althusser könnte man das so formulieren, dass in der komplexen Konstellation ihrer Problematik untergeordnet auch strukturalistische Thesen am Werk waren. Das diesbezügliche Problem dieser Gruppe wurde von Poulantzas in einem seiner letzten Interviews genauer beschrieben. In einer bestimmten theoretischen Konjunktur, nämlich der Bekämpfung des Voluntarismus im marxistischen Denken, hätten sie zu sehr zur Betonung strukturaler Aspekte geneigt. Zitat Poulantzas: Mit Poulantzas, mit Althussers ersten Texten, die primär philosophisch und methodologisch waren, stimmte ich grundsätzlich überein. Das ist ein Interview, das er kurz vor seinem Tod, also 1978, so gegeben hat. Ein Rückblick auf seinen Beginn in Paris sozusagen. Ich hatte immer den Eindruck, dass Althusser ein bestimmtes Verständnis hatte in Beziehung auf den Klassenkampf und seinen Problemen. Das Problem des Strukturalismus war vielmehr eines mit Balibar als mit Althusser. Poulantzas erklärt die anfänglich dennoch bestehenden Probleme mit strukturalistischen Aspekten in ihren Ansätzen aus der damaligen theoretischen Konjunktur und aus ihrem Einsatz ihrer Intervention in diese Konjunktur. Zitat Poulantzas: Der Strukturalismus war eher eine Kinderkrankheit, aber nie das Wesen des Althusserianismus. Es gibt einige Reste von Strukturalismus bei Althusser und dem Rest von uns in der theoretischen Konstellation, in der wir gearbeitet haben. Es ging um Strukturalismus versus Historizismus, Levi-Strauss versus Sartre. Es war für uns sehr schwierig, mit beiden Problematiken, also der strukturalistischen und der historizistischen, total zu brechen. Wir hielten den Historizismus und nicht den Strukturalismus für die Hauptgefahr des Marxismus, daher widmeten wir unsere gesamte Aufmerksamkeit dem Historizismus, der Problematik des Subjekts argumentierten also gegen die Problematik von Sartre und Lukács. Die Theorie von Poulantzas, um das Wort poststrukturalistisch quasi doppelt zu erklären, kann man insofern als poststrukturalistisch und nicht antistrukturalistisch bezeichnen, weil sie viele Erkenntnisse des Strukturalismus übernommen haben, das Denken in Relationen und die Kritik an ursprünglichen Subjekten, an präexistenten Subjekten, zum Beispiel von Natur aus frei und danach erst politisch verformte Körper, präexistente Klassen, also den der Politik vorausgehende Klassen und so weiter. Also dass sie immer gegen diese Subjektphilosophie, die Philosophie ursprünglicher Subjekte, gegen den, wie Poulantzas das nennt, gegen eine Metaphysik der Ursprünge mit ihrer mechanischen und linearen Kausalität argumentiert haben. Poststrukturalismus, also im poststrukturalistischen Sinn von poststrukturalistisch, sind sie eben insofern, wie ich schon erwähnt habe, dass sie den politischen Handlungsweisen, den politischen Praxisformen, den Klassenkämpfen ein Primat in ihrer Theorie, in ihrer Ontologie, in ihrer Gesellschaftstheorie eingeräumt haben. Poulantzis hat versucht, den kapitalistischen Staat in einer Weise zu bestimmen, die eben von strukturalistischen Aspekten im negativen Sinne frei ist. Durch das gesamte Buch Staatstheorie hindurch greift er diejenigen Formen von Marxismus an, die einerseits zwischen einer ökonomischen Struktur und andererseits den Auseinandersetzungen der Klassen strikt trennen. Die also von einer ökonomischen Struktur entweder als einer technischen sprechen und sie als etwas sich selbst reproduzierendes denken. Zitat Poulantzis: Man kann nicht den theoretischen Gegenstand des kapitalistischen Staates konstruieren, indem man ihn zunächst mit den Produktionsverhältnissen in Beziehung setzt und dann entsprechend dem Klassenkampf in der jeweiligen Gesellschaftsformation spezifiziert und konkretisiert. Eine Theorie des kapitalistischen Staates kann nur erarbeitet werden, wenn man ihn mit der Geschichte der politischen Kämpfe im Kapitalismus in Beziehung setzt. Poulantzis verhandelt die Frage des ontologischen und gesellschaftstheoretischen Status von Struktur und Praxis, genauer in diesem Zusammenhang von nicht strukturalistischer Struktur und nicht individualistischer Praxis, vor allem am Beispiel der Produktionsverhältnisse und des Verhältnisses von Produktionsverhältnissen Staat, Klassen und Klassenkämpfen. Er schreibt, die Stellungen der Klassen, die sich in Machtbeziehungen manifestieren, bestehen daher bereits innerhalb der Produktionsverhältnisse aus Praktiken und Klassenkämpfen. Diese Verhältnisse und die gesellschaftliche Arbeitsteilung sind nicht Teil eines Feldes, das sich außerhalb der Macht und der Kämpfe befindet, genauso wenig, wie sie eine ökonomische Struktur außerhalb der gesellschaftlichen Klassen voraussetzt. Und dann dieses berühmte Zitat: Es gibt keine ihrem Gegensatz, das heißt ihren Kämpfen, vorausgesetzte Klassen. Die Klassen sind nicht an sich in die Produktionsverhältnisse gestellt, um danach oder anderswo in den Kampf einzutreten, also Klassen für sich zu werden, also diese hegelianisch-lukatschianische Denkweise, sondern man muss den Staat in seiner Beziehung zu den Produktionsverhältnissen lokalisieren, heißt, die ersten Konturen seiner Präsenz im Klassenkampf zu umreißen. Zitat Ende. Zugleich vergisst aber Poulantzis bei der Betonung des Primats von Kämpfen die strukturelle Klassenbestimmung nicht. Die Theorie von Poulantzis ist keine praxeologische sozusagen. Im Zitat von ihm in Klassen im gegenwärtigen Kapitalismus, besonders in der Einleitung, spreche ich bezüglich der gesellschaftlichen Klassen nur noch von Klassenpraxisformen als eines einzigen Feldes, das die gesamte Spannweite der gesellschaftlichen Arbeitsteilung umfasst. Und innerhalb dieses Feldes unterscheide ich zwischen struktureller Klassenstellung und der Klassenposition zwischen innerhalb einer Konjunktur oder einer gesellschaftlichen Konstellation. Ja, unter einer gesellschaftlichen Struktur verstehen Althusser und Poulantzis eine historisch und sozialräumlich spezifische Konstellation von Verhältnissen zwischen gesellschaftlichen Positionen, zum Beispiel zwischen Unternehmern und Arbeitenden. Diese Positionen geben den Akteuren, die sie innehaben, bestimmte Möglichkeiten und beschränken ihre Handlungsräume. Wer zum Beispiel keine Verfügungsmacht über Produktionsmittel innehat, kann nicht bestimmen, welche Produkte unter welchen Bedingungen produziert und verkauft werden. Aufgrund der spezifischen Konstellation dieser Positionen, das heißt auch der machtförmigen Regeln, wer weshalb und wie über die Ressourcen verfügen kann, also die Kontrolle und Herrschaft über die Arbeitsprozesse ausübt, haben Strukturen bestimmte Mechanismen und spezifische Tendenzen. Strukturen werden von Althusser und Poulantzis weder, wie in vielen anderen marxistischen Theorien, als notwendigerweise verdinglicht und entfremdet, auch nicht als fixiert, unveränderlich oder geschlossen gedacht oder wie in manchen Poststrukturalismen als per se zur Schließung tendierend. Gesellschaftliche Strukturen sind natürlich, wie vorher in den Zitaten schon klar geworden ist, hoffentlich von Poulantzis, nichts, das außerhalb der Aktivitäten der Menschen existiert, sondern sie sind nur wirksam in und durch die Aktivitäten von gesellschaftlichen Akteuren. Wesentlich für diese Konzeption von Struktur ist auch, dass sie neben der Relationalität der Positionen als real gedacht werden. Also sie sind keine bloßen Abstraktionen, keine Modelle, keine Erinnerungsspuren und auch nicht in der Konzeption von Polanzis und Althusser nicht lediglich Sedimentierungen von Diskursen. Um die Materialität zu verstehen, die Materialität von gesellschaftlichen Verhältnissen, ist es sinnvoll, sich zu überlegen, welche politischen, im weiten Sinne politischen Aktionen, mit welchen Ressourcen, welchen Strategien, welchen Allianzen und welcher Dauerhaftigkeit notwendig wären, um ein bestimmtes aktuelles Positionengefüge, zum Beispiel eben die transnationalen, kapitalistischen, maskulinistischen, ethnisierten Produktionsverhältnisse samt ihrer militärischen und ideologischen Absicherung so zu transformieren, dass es auf allen Ebenen bzw. in allen Aspekten tendenziell egalitär und solidarisch, das heißt natürlich auch demokratisch gestaltet ist. Ein Satz noch zu dieser zur Frage der Unvollständigkeit oder Unabschließbarkeit von Strukturen, wie die begründet werden kann, wie die von Polanzis begründet wird, wie die in anderen poststrukturalistischen Theorien begründet wird, da würde ich argumentieren, dass es problematisch ist, ausschließlich auf der Basis sprachtheoretischer Überlegungen und anknüpfend an Elemente der Ontologie von Heidegger zu zeigen, dass eine gesellschaftliche Struktur von Beginn an unvollständig bzw. unentscheidbar ist und Strukturen, Akteure nicht vollständig determinieren können. Das Problematische an dieser Konzentration auf sprachtheoretische Argumente liegt meines Erachtens im Außerachtlassen von Klassenkämpfen, Geschlechterantagonismen und so weiter als ontologische Begründungen für diese Unschließbarkeit von Strukturen in hegemonialen Systemen. Denn diese grundlegenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zwischen Klassen, Geschlechtern und so weiter lassen sich keineswegs aus den Funktionsmechanismen der Sprache bzw. des Bedeutens herleiten. Sozialontologisch reicht es meines Erachtens aus, die prinzipielle Unvollständigkeit von gesellschaftlichen Strukturen durch die Notwendigkeit von Konflikten zu erklären. Diese Konflikte können antagonistisch sein, wie zum Beispiel in feudalen Gesellschaften, kapitalistischen Gesellschaften. Sie müssen es auch nicht sein. Konflikte in klassenlosen Gesellschaften müssten keineswegs notwendigerweise antagonistisch gedacht werden. Das heißt auch, Antagonismus wird in der Problematik von Polanzis nicht als überzeitliches Merkmal von Gesellschaft gesehen. Und das bedeutet auch, dass das Politische nicht allein und quasi übergeschichtlich über den Begriff des Antagonismus definiert werden kann oder gar mit ihm gleichgesetzt werden kann. Thank you. Ich komme jetzt zu meiner zweiten Intention der Gesellschafts- und Staatstheorie. Gesellschaftstheorie bedeutet immer versuchen zu erklären, wie alles zusammenhängt, wie die wesentlichen Verhältnisse einer Gesellschaft miteinander verbunden sind. Auf das Problem oder das Feld, das Thema der Staatstheorie von Poulantzas bezogen, kann man hier diese berühmte Definition von ihm anführen: Der Staat ist die materielle Verdichtung eines Kräfteverhältnisses zwischen Klassen und Klassenfraktionen. Wenn also Poulantzas den Staat als diese materielle Verdichtung von Kräfteverhältnissen, man müsste natürlich in einer komplexeren Theorie dann Geschlechter, ethnisierte Gruppen und so weiter ebenfalls einbeziehen, was auch manche gemacht haben. Also wenn man Staat in dieser Weise bestimmt, dann impliziert dies unter anderem die These, dass von Staat und damit auch von Demokratie und Politik nur im Zusammenhang mit den spezifischen Mechanismen der kapitalistischen Ökonomie gesprochen werden kann. Also zum Beispiel von bestimmten aktuellerweise finanzgetriebenen Akkumulationsregimes, Regulationsweisen, Vergesellschaftungsmodi und so weiter. Das bedeutet auch, dass eine Analyse der Veränderungen von demokratisch-politischen Verhältnissen nur auf der Basis dieses internen Verhältnisses von zwischen ökonomischen und staatlichen möglich und sinnvoll, das heißt aussagekräftig ist. Aus der Wissenschaftstheorie von Poulantzas folgert weiters, dass der Staat, das Politische, genauso wie die Ideologie, immer schon konstitutiv in den Produktionsverhältnissen und ihrer Reproduktion existiert hat und existiert. Wenn auch je nach Phase des Kapitalismus in unterschiedlichen Formen. Das heißt, es gibt in dieser Konzeption keine Vorstellung von autonomen Feldern oder autonomen Subsystemen, Politik hier, Ökonomie dort und so weiter, Wissenschaft da und jedes wäre ein Subsystem für sich, sondern die These ist, der Staat, das Politische ist je immer schon konstitutiv in den Produktionsverhältnissen vorhanden. Das heißt auch, man kann Produktionsverhältnisse, Ökonomie nicht als sich selbst reproduzierende Systeme oder Felder denken. Und das bedeutet auch, bezogen auf die Analyse von Veränderungsprozessen, Zitat Poulantzas, die Transformationen des Staates verweisen zuallererst auf Transformationen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse und damit auf die Klassenkämpfe. Ich werde jetzt die verschiedenen Charakterisierungen, die er für den modernen Staat dann weiters noch anführt, überspringen und gleich zu seiner These des autoritären Etatismus übergehen. Poulantzas argumentiert auf der Basis seiner staatstheoretischen Analysen, dass sich in den 1970er Jahren allmählich, wie er schreibt, eine neue Staatsform durchsetzte in den herrschenden Ländern des globalen Nordens. Ein gesteigertes Eingreifen des Staates in sämtliche Bereiche des sozioökonomischen Lebens, das mit dem einschneidenden Niedergang der Institutionen der politischen Demokratie sowie drakonischen und vielfältigen Einschränkungen der sogenannten formalen Freiheiten einhergeht. Diese neue Staatsform nennt Poulantzas eben autoritärer Etatismus und, so wie die Steffi gestern gesagt hat, also Zweifel angebracht hat am Begriff der Postdemokratie, würde ich das auch tun und eben zunächst einmal diesen Begriff autoritärer Etatismus vorschlagen als Erweiterung, Ersatz, wie auch immer, des Begriffs Postdemokratie. Es ist kein einfacher, also nicht einfach nur ein Ersetzen von einem Wort durch ein anderes, sondern der Gedanke dahinter ist, dass mit dem Begriff autoritärer Etatismus eben eine bestimmte gesellschafts- und staatstheoretische Erklärungsweise verbunden ist, die die aktuellen Tendenzen möglicherweise besser erklären kann als die Ansätze von Colin Crouch und so weiter. Dieser autoritäre Etatismus ist keine aus der Logik des modernen oder kapitalistischen Staates entstehende oder aus irgendwelchen Sachzwängen sich ergebende Entwicklung, sondern verweist auf strukturelle Veränderungen, die, wie Poulantzas schreibt, die aktuelle Phase des Imperialismus und Monopolkapitalismus in ihren Produktionsverhältnissen, Arbeitsprozessen sowie der gesellschaftlichen Arbeitsteilung weltweit wie auf nationaler Ebene kennzeichnen. Dass Poulantzas diese Theorie von des autoritären Etatismus schon 1978 entwickelt hat, wäre dann auch eine Frage an das, was Steffi gestern vorgetragen hat, nämlich die Verbindung von autoritärem Etatismus, wenn alles, was du erwähnt hast, waren quasi Kennzeichen von autoritärem Etatismus. Und du hast es mit der aktuellen Finanzkrise in Verbindung gebracht. Die Frage wäre dann, ob diese Staatsform und all die Tendenzen, die damit einhergehen, nicht schon länger andauern und in einem noch weiteren Charakteristikum einer bestimmten Phase des Kapitalismus irgendwie verankert sind und nicht nur in der aktuellen Finanzkrise. Poulantzas schreibt, den autoritären Etatismus kann man nur verstehen, wenn man die ökonomischen Funktionen des gegenwärtigen Staates untersucht. Und da haben wir gestern ja sehr viel gehört bei dir. Wobei eben Poulantzas hat sich auf den Nationalstaat bezogen. Jetzt muss man diese Analysen erweitern und ausdehnen auf internationale, transnationale Systeme oder eben supranationale Einheiten. Aufgrund der gegenwärtigen Rolle des Staates, die den gesamten politischen Raum verändert, schreibt Poulantzas, nehmen die ökonomischen Funktionen innerhalb des Staates eine dominante Stellung ein. Sämtliche Maßnahmen des Staates werden gegenwärtig in Bezug auf seine ökonomische Rolle reorganisiert. Diese ökonomischen Funktionen sind unmittelbar mit dem Rhythmus der Akkumulation und der Reproduktion des Kapitals bestimmter Kapitalfraktionen verbunden. Woraus sich logischerweise die Frage ergibt, was das für Strategien gegen postdemokratische bzw. autoritär-etatistische Tendenzen bedeutet. Aus der gegenwärtigen Rolle dieses ökonomischen Staatsapparats ergeben sich, so Poulantzas, der beschleunigte Niedergang des Parlaments und der Institutionen der repräsentativen Demokratie zugunsten der Exekutive sowie der Rückgang der Rolle der politischen Parteien gegenüber der Staatsbürokratie und der Verwaltung. Poulantzas beschreibt dann, wie das Eingreifen des Staates in alle möglichen Lebensformen, in alle Ebenen, in alle Bereiche der Gesellschaft vor sich geht, also in das Gesundheitswesen, in die Stadtpolitik, in die Wohnungspolitik, Sozialfürsorge, Arbeitslosenhilfe, Städtebau und so weiter. Definition von kriminellen Handlungen und Gefängnispolitik, also quasi alles, was man sich vorstellen kann. Er schreibt auch weiter, dass diese Form des autoritären Etatismus mit einer Infragestellung des Systems allgemeiner, formaler und universeller rechtlicher Normen verbunden ist, dass also das Gesetz nicht mehr die Rolle erfüllt, die es vorher, zumindest tendenziell erfüllt hat, und sehr viele Entscheidungen hingehen zu partikularistischen Regelungen, Verordnungen und Durchführungsbestimmungen. Ein weiteres Charakteristikum dieses autoritären Etatismus ist, dass die Parteien nicht mehr die bevorzugten Ansprechpartner der unterschiedlichen Interessengruppen einer Gesellschaft sind, sondern dass die Tendenz hingeht zur Verwaltung, also dass sofort die Verwaltung von diesen Interessengruppen angesprochen wird. Das bedeutet auch, dass sich die Verbindung von Abgeordneten und staatlicher Verwaltung lockern bzw. überhaupt sie tendenziell wegfallen. Die monopolistische und finanzkapitalistische Politik wird daher weitgehend außerhalb des Parlaments ausgehandelt, und zwar von den Spitzen der Staatsbürokratie, woraus sich dann auch verschiedene Phänomene wie Geheimhaltung von Entscheidungsprozessen, Zentralismus der Staatsbürokratie und so weiter ergeben. Es spielen auch nicht mehr die Parteien eine wesentliche Rolle in der Legitimierung der Politik, sondern viel stärker die Medien, die dann in einem engen Bezug zu den Spitzen des Staates stehen. Wesentlich für diese Theorie des autoritären Etatismus bei Poulantzas ist, dass er ihn nicht als einen ständig wachsenden Monolithen versteht, sondern dass er behauptet, diese Form des Intervenieren-Müssens des Staates in die Krise, in die Finanzkrise, in die Wirtschaftskrise, bewirkt notwendigerweise auch eine politische Krise und eine Krise des Staates. Er schreibt zum Beispiel schon 1978 etwas, was man heute quasi jeden Tag im, also in Österreich muss man sagen, im Fernsehen sehen kann, in anderen Ländern kann man das direkt erleben. Also er schreibt, dass ökonomische Maßnahmen nun selbst vom Staat nur schwer zu beherrschende Unruhen schaffen. Das heißt, der Staat ist gezwungen, im Dienste, also in seiner Diktion des Monopolkapitals oder Fraktion des Monopolkapitals, die verschiedensten Maßnahmen zu ergreifen, also heute Rettungspakete der Banken und so weiter, und schafft damit notwendigerweise bestimmte schwer zu beherrschende Unruhen. Aus diesen Widersprüchen, die dann in dem autoritären Etatismus innewohnen, hat Poulantzas, man kann vermutlich eher sagen, verschiedene Hoffnungen geknüpft, weil das, was er geschrieben hat, weniger eingetreten ist. Er hat aufgrund dessen, dass er Widersprüche sowohl im Inneren des Blocks an der Macht als auch zwischen diesem Block an der Macht und den beherrschten Massen sieht, verschiedenste Tendenzen zu direkter Basisdemokratie, zu Ausbreitung von Selbstverwaltungszentren, zu Netzen der direkten Intervention der Massen in sie betreffende Entscheidungen wie Stadtteilkomitees und so weiter ausgemacht. Das kann man zum Teil heutzutage auch sehen, ob das, wie stark das ist, wie mächtig das ist, welche Funktion das einnimmt, in einer, also wie wirkmächtig das sein wird, sein kann zu einer Überwindung diesen autoritären Etatismus. Das muss man erst sehen und dazu muss man das Ganze natürlich auch genau analysieren. Dann kurz zur demokratietheoretischen Frage. Poulantzas schreibt, will man den autoritären Etatismus in Frage stellen und die übrig gebliebenen Freiheiten nicht nur retten, sondern ausbauen, dann muss man jene Faktoren, die diese neue Staatsform herbeiführen, real verändern. Ein wesentlicher Punkt, oder wesentliche Punkte, die Poulantzas anführt, sind eben eine reale Transformation des Staates selbst und eine direkte Demokratie im ökonomischen Bereich. Das heißt, die Frage der der Demokratie kann man, wenn man das, was die einen Posttotalismus, die anderen autoritärer Etatismus nennen, nicht stellen, wenn man nicht auch eine Demokratisierung aller ökonomischen Verhältnisse zumindest in den Blick nimmt. Wie Poulantzas sich das genau vorgestellt hat, dieses Verhältnis von basisdemokratischer, also von Basisdemokratie in allen gesellschaftlichen Verhältnissen und repräsentativen Demokratien, das ist zumindest bei Poulantzas ein sehr ungelöstes Problem. Er stellt das nur zur Diskussion, dass es illusionär und gefährlich ist, alles nur auf Basisdemokratie umstellen zu wollen, sondern es braucht da immer repräsentativ-demokratische Korrekturen, meint er. Und ein zweiter Punkt ist, dass man natürlich die These, es müssten alle ökonomischen Verhältnisse eben radikal demokratisch gestaltet werden. Das wäre dann auch eine neue Bedeutung des Begriffs radikal demokratisch, die sich nicht nur auf politische Verhältnisse bezieht, dass die zwar verbal, theoretisch leicht stellbar ist, dass sie aber politisch nicht so leicht umsetzbar ist. Das heißt, er meint, dass also in der damaligen Konjunktur, dass es einige Zeit, Jahrzehnte und so weiter dauern würde, bis man über diese kapitalistisch nicht demokratische Organisation von Ökonomie hinwegkommen könnte und so eben zu einer auch zu einer Gesellschaftsformation kommen könnte, eine Gesellschaftsformation erstreiten könnte, die eben nicht mehr von Tendenzen zu einem autoritären Etatismus getrieben ist.
Das waren die philosophischen Brocken. Am Programm stand ein Vortrag von Hans Pürethmeyer mit dem Titel Poulantzas Theorie des autoritären Etatismus, eine materialistisch-poststrukturalistische Konzeption von Postdemokratie, der im November 2012 in Wien bei der Tagung Postdemokratie und die Verleugnung des Politischen gehalten wurde. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.